Ich lese den Predigttext für den Sonntag Letare aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums, hier in der Übertragung der Basisbibel. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: »Herr, wir wollen Jesus sehen.« Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen beide zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: »Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.« Soweit aus dem Johannesevangelium. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, es war 1972, da veröffentlichten die Rolling Stones ihr Doppelalbum Exile on Main Street. Verbannt auf die Hauptstraße könnte man das übersetzen. Dort stimmten sie den Outcast-Blues der Spieler, Komödianten und Trunkenbolde an. Ein Lied der Penner, Prostituierten und Pimps, voller Aggression, Obszönität und Poesie. So beschrieb das Rocklexikon von 1973 diese Platte der Bad Boys, der bösen Jungs des Rock'n'Roll. Ich hatte die LP damals, fand sie toll, und mir fiel als Schüler überhaupt nicht auf, was da in den Songs verhandelt wurde. Für viele Erwachsene, auch für Kirchenvertreter, waren die Rolling Stones ein rotes Tuch. Sie provozierten. Sie verkörperten einen Teil von Welt und von aufmüpfiger Jugendkultur, die an allem rüttelte, was gute Ordnung, Tradition oder Sitte und Anstand hieß. Fast 50 Jahre später. Die Rolling Stones gibt es immer noch. Als Rock-Opas touren sie weiterhin durch die Welt. Mick Jagger, inzwischen zum Sir geadelt, wird heuer 78 Jahre. Die Zeiten haben sich gewandelt. Aber die Kraft der Songs von damals, man kann sie noch spüren. Und man kann Überraschungen erleben. Auf dem Album Exile on Main Street, da gibt es einen Song mit dem Titel I Just Want to See His Face. Klingt sehr wie ein Gospel, erdig, entspannt. Die zweite Strophe heißt übersetzt: Manchmal brauchst du einen, wenn du jemand zum Lieben hast, manchmal hast du keinen, wenn du jemand zum Lieben brauchst. Dann ist dir mit Gerede über Jesus nicht gedient, dann willst du einfach sein Gesicht sehen. Then you don't want to walk and talk about Jesus, you just want to see his face. Diese Zeilen kamen mir gleich in den Sinn, als ich unseren Predigttext las. Mick Jagger und die griechischen Festbesucher in Jerusalem. Sie haben die gleiche Frage. Sie teilen dasselbe Anliegen. Wir wollen Jesus sehen. Wieso aber sollte ausgerechnet ein Mick Jagger Jesus sehen wollen? Nun, erzählt wird, dass bei dieser Platte Billy Preston mitspielte, ein farbiger Soul- und Gospelmusiker, Kirchenorganist auch seit Kindertagen. Er soll während der Aufnahmen Jagger immer wieder zu Gottesdiensten mitgenommen haben. Holen wir doch probehalber die alte Geschichte her zu uns und spielen sie mal durch. Mick kommt zu Billy. Was machst du am Sonntag? Kirche, geh doch mit. Die beiden gehen, aber Mick ist nicht zufrieden, nur drüber reden langt ihm nicht. I just want to see his face. Ich will sein Gesicht sehen. Mit anderen Worten, ich will ihm leibhaftig begegnen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Viele Menschen heute hätten das wohl gern genau so. Es wäre einfacher. Man könnte mal nachfragen. Faktencheck. Wir wären nicht auf eine uralte Überlieferung angewiesen. Die Griechen, die damals nach Jerusalem gekommen waren, waren vermutlich nicht so skeptisch. Sie waren ja Zeitgenossen. Sie hatten von dem Wunderrabbi mit dem phänomenalen Ruf gehört. Gerade war er, so erzählt Johannes, in Jerusalem eingezogen, mit großem öffentlichem Rummel. Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach, stellen seine Gegner resigniert fest. Und schon kommt sie, alle Welt. hier die griechischen Besucher. Die, die Fragen haben, ein Anliegen, eine Not oder einfach eine Neugier. Sie wollen sehen. Überzeugen wollen sie sich, dass etwas dran ist an den Gerüchten und Geschichten. Wasser in Wein verwandelt? Eine Ehebrecherin gerettet, Kranke geheilt, Gottes Nähe vor Augen geführt, gar einen Toten wieder zum Leben geholt? Wer ist dieser Mann? Kommt da etwas rüber? Zu uns? Fällt da vielleicht ein Stück Gottesbegegnung für uns ab? Direkt trauen sie sich nicht hin. Sie sprechen Landsleute an, zumindest welche mit der gleichen Muttersprache, Philippus und Andreas, griechisch stämmig ihren Namen nachzuurteilen. Man weiß ja nicht, was kommt. Wir würden ihn gern sehen, aber wird der berühmte Rabbi uns auch gern sehen wollen? Ich möchte sein Gesicht sehen, aber wie soll das gehen, 2000 Jahre später? Und seltsam, Jesus weicht aus, so scheint es jedenfalls. Er geht auf den Wunsch der Griechen gar nicht ein. Irgendwie erscheint das gar nicht nett, unjesuanisch könnte man fast sagen, abweisend auf jeden Fall. Ist das der Jesus, der sonst keinem Gespräch ausweicht, auch keinem Streitgespräch? Ist das der, der sich zuwendet oder der in die Hocke geht, wenn einer klein ist oder am Boden liegt? Ist das der, der Vertrauen auf den Lippen, an den Händen und im Herzen trägt? An und in dem wir Gottes Liebe erkennen sollen? Ist das der Jesus, an den vielleicht Mick Jagger dachte, als er sang »I just want to see his face«? Hier kommt Johannes ins Spiel, der Evangelist mit dem ganz eigenen Kopf. Der hat sich nämlich gut überlegt, warum er die Szene genau an dieser Stelle seiner Geschichte platziert hat. Johannes möchte, dass seine Leserinnen und Leser, vermutlich etwa 70 Jahre nach Kreuzigung und Auferweckung Jesu, nicht nach dem Augenschein suchen. Heute würden wir vielleicht sagen, nach dem Blick durch die Kameralinse. Zum einen weiß er, dass das 70 Jahre später so nicht möglich ist. Zum anderen ist ihm aber auch klar, nur hingucken allein reicht nicht. Später im Evangelium nach Ostern wird Jesus dem Jünger Thomas und allen, die es hören wollen, sagen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gucken allein reicht also nicht. Gucken führt nicht zum Ziel. Vielmehr, und sehr geheimnisvoll, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Das geht wohl nicht immer, dass der Menschensohn sichtbar wird in seiner Herrlichkeit. Es braucht dazu die richtige Stunde, den glücklichen, den gesegneten Moment. Und das kennen wir doch auch. Du grübelst über etwas nach und kommst nicht darauf. Oder du willst ein IKEA-Regal zusammenbauen und die Anleitung hilft einfach nicht weiter, du kapierst sie nicht. Bis dann auf einmal die Erleuchtung kommt, die Eingebung. So muss das. So kann es gehen, das ist die Lösung. Auf solche Momente setzt Johannes und sagt immer, diese Momente, von denen ich hier erzähle, gehen von Gott aus, denn alles geht von Gott aus. Jesus ging von Gott aus. Keiner war jemals so eng mit Gott verbunden wie er. Ich und der Vater sind eins. Stärker und anstößiger kann man es nicht auf den Punkt bringen, als Jesus das in seiner Rede über den guten Hirten tut. Es braucht also den richtigen Moment, um zu erkennen. Und nur mit den Augen gucken reicht einfach nicht. Weder die Griechen aus der Geschichte noch Mick Jagger mit seinem Lied kommen hier weiter. Johannes möchte uns zu einem Sehen anleiten, das über sich selbst hinauswächst. Aber was heißt das nun? Johannes bietet uns ein Bild an, einen Vergleich. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. So, sagt Jesus, wird der Menschensohn verherrlicht, also Gott gleichgestellt. Denn Gott ist es, dem Anbetung und Verherrlichung zustehen. Jesus sagt all dies relativ kurz vor seinem Foltertod, einem Vorgang der tiefsten Erniedrigung, zur Schaustellung des Leidens, Abschreckung, Befriedigung von sadistischer Zuschauerlust. Nicht ich, der da! Jesus deutet um und spannt damit einen Bogen. Aus dem Tod des einzelnen Elements entsteht etwas ganz Neues. Erkennbar ähnlich, aber doch anders. Aus dem einen Weizenkorn, das in die Erde versenkt wird, werden viele. Nur so geht es. Aus dem Tod des einen fließt Leben. Ewiges Leben für die vielen. So wandelt sich die Erniedrigung zur Erhöhung. Das ist die Herrlichkeit, die Jesus meint. Die Herrlichkeit, für die jetzt die rechte Zeit gekommen ist. Um Liebe geht es am Ende. Eine Liebe, die über den Tod hinausreicht. Paradox auf den ersten Blick, für Bilanzlogik und Faktencheck nicht erreichbar. Es wird sich dir nur erschließen, wenn du anders drauf schaust. Aber dann wird es sich dir erschließen. Es könnte ja sein, dass sich eine Frage oder ein Anspruch verbietet, der heute bei uns eine große Rolle spielt und vielleicht schon immer gespielt hat. Wir möchten vorab wissen, was es uns bringt. Anders gesagt, was wir davon haben. Bekommen wir eine Rendite für unseren Einsatz? Schlägt er sich irgendwie nieder? Oder in diesen Tagen können wir Unterstützung erwarten, wenn wir unverschuldet in Schieflagen geraten? Etwa jetzt, nach einem zermürbenden Jahr Corona-Pandemie? Wann fließt der angekündigte Ausgleich auch für die kleinen Unternehmen und für Kunstschaffende etwa? Wann endlich können die Kinder wirklich wieder in die Kita oder zum Präsenzunterricht in die Schule? Wann können wir die Oma im Seniorenheim besuchen? Fragen nach Ausgleich, nach Gerechtigkeit, nach Perspektive. Wir erleben es Tag für Tag, wie schwer sie zu beantworten sind und wie schnell es am Detail hakt. Nur zu verständlich, dass viele nach fairen Bilanzen rufen und auch berücksichtigt werden wollen und dass die Nerven oft blank liegen. Wenn ich durch die Jesus-Geschichten blättere, dann fällt mir eins auf. Jesus stellt die Frage nicht. Ihn scheint nicht zu interessieren, was es ihm bringt oder was er davon hat. Er schaut darauf, dass die anderen etwas davon haben und dass so etwas vom Reich Gottes sichtbar wird. Oder, um es mit Johannes zu sagen, von Gottes Herrlichkeit, die erst so richtig zum Leuchten kommt, als es für Jesus ganz finster zu werden scheint. Paradox, wie gesagt. Aber so ist es nun einmal. Nicht der Anblick ist das Entscheidende, nicht der äußere Schein, sondern das, was dahinter liegt. Und genau darauf ist der Evangelist Johannes in seinem Nachdenken über Jesus gestoßen. Es gibt etwas, das liegt dahinter. Geheimnisvoll, nicht so leicht zu lüften, aber real und lebenswichtig für uns Menschen. Du lebst nicht für dich allein und dann, nur dann, lebst du richtig. Mit Johannes geht es mir ähnlich wie mit dem Fuchs in Saint-Exupérys kleinem Prinzen. Der weiß, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, es ist wichtig, dass es fair zugeht unter uns Menschen. Und dass vor allem die beachtet werden, die sich selbst nicht helfen können. Auch das soll und muss sein. Niemand soll auf der Strecke bleiben müssen. Aber all diese guten Regeln gelten immer unter der Voraussetzung, die wir so gern vergessen, dass wir alle mit begrenzter Zeit leben. Für diese begrenzte Zeit können wir Sorge tragen. Die können wir halbwegs einschätzen, wenn schon nicht überblicken. Gott, sagt uns Johannes, sagt uns Jesus, Gott schaut weiter. Gott schaut über den Tod hinaus. Und auch das gehört zur Antwort auf die Bitte, wir wollen Jesus sehen. Nämlich das, was Jesus dem Gelehrten Nikodemus in einem Nachtgespräch sagt. Quasi der Kerngedanke des Johannesevangeliums und ein Kerngedanke unseres Glaubens überhaupt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Etwas zum Suchen und zum Finden, mit allen Sinnen, mit Herz und Verstand, über den Augenblick hinaus. Amen.